Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sonntags ist alles hier mal ein bisschen ruhiger. Ist schon, also der Haupttag ist der schlimmste Tag, ist immer der Samstag. Hier.
Aha.
Jetzt eigentlich gar nicht viel. Ich erzähle nur ganz kurz was über Sie, dann, dass es jetzt dieses Buch gibt und dann stelle ich Ihnen einfach Fragen. Ist, glaub, hier ist es, glaube ich, besser als, was ich eben sagte, besser als, wenn ich jetzt so lange rede. Gestern, das war eine andere Atmosphäre, finde ich. Hier ist das alles ein bisschen hektischer, hier kommen und gehen die Leute und wir haben noch weniger Zeit. Aber es sind schon ganz, also das sind die Fragen, die ich gestern gestellt habe, das sind ein paar andere. Also ganz einfach. Mhm. Was denn mit dem Professoren gestern?
Meinst du abends mit Crosser?
Ja.
Naja, das war nicht so. Crosser ist für mich kein Problem.
Ja, aber für solche Leute haben sie auch nicht ihr Buch geschrieben, ne?
Nee.
Sondern für solche hier, ne?
Der war okay, aber der hat nicht so viel erzählt. Das war für ihn alles neu. Er war nur eingestiegen, weil der andere krank war. Und deswegen war es für ihn alle ein bisschen plötzlich.
So. Jo. Haben Sie denn noch Zeit gehabt, hier mal ein bisschen zu gucken? Oder?
Ja, ein bisschen.
Ja.
Haben wir hier rum. Aber es ist auch anstrengend.
Es ist auch. Also ich kann das nie länger als, also höchstens 3 Stunden, dann bin ich völlig platt.
Ja. Wissen wir, wann wir anfangen sollen. Sagen die irgendwas? Oder?
Wie spät haben wir es denn? Oh, ist ja schon. Sollen wir anfangen?
Hört man mich denn? Ja. Ja. Sehr verehrtes Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer kleinen Veranstaltung mit Gretchen Dutschke. Es geht heute um das Buch 1968, worauf wir stolz sein dürfen, gerade erschienen bei der Kursbuch-Edition. Ist natürlich kein Zufall, reden wir gleich vielleicht drüber, dass es gerade jetzt erschienen ist. Ich glaube, Gretchen Dutschke muss man gar nicht vorstellen, deswegen nur ein paar ganz wenige Worte. Geboren 1942 in Oak Park im US-Bundesstaat Illinois, studierte sie zunächst Philosophie und Theologie und kam im Zuge dieses Studiums nach Berlin, wo sie dann Rudi Dutschke kennenlernte. Die beiden wurden ein Paar. Und was mich immer wieder erstaunt, sie taten etwas, was man damals überhaupt nicht machte in ihrem Umfeld und ihrem Freundeskreis. Sie heirateten nämlich. Und das Paar bekam dann schließlich im Laufe der Jahre 3 Kinder. Gretchen Dutschke studierte, setzte ihr Studium in Berlin fort und schloss es 1971 dann auch ab. In der Zwischenzeit war natürlich das dramatische Jahr 1968 mit dem persönlichen Tiefpunkt, dem Attentat auf ihren Mann Rudi Dutschke am Grünen Donnerstag 1968 eben. Die Dutschkes gingen dann nach der schweren Phase nach dem Attentat ins Ausland, kehrten dann aber einige Jahre später nach West-Berlin zurück. Und nach dem Tod Rudi Dutschkes infolge des Attentats am Heiligabend 1979 zog Gretchen Dutschke dann einige Jahre später nach in die USA zurück und kam dann aber 2009 wieder nach Berlin, wo sie bis heute lebt und eben dieses Buch geschrieben hat. Ich hätte jetzt fast schon gesagt, dieses wundervolle Buch, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier sitze und das vielleicht tun muss. Ich habe dieses Buch beim Lesen wirklich verschlungen. Es ist nämlich einfach wirklich toll geschrieben, sehr flüssig geschrieben, also bei weitem nicht das, was man sonst häufig gerade beim Thema 1968 von dicken Professorenwälzern kennt. Ich finde, Gretchen Dutschke gelingt es in ihren Worten und mit den Ereignissen, Empfindungen bis hin zu Anekdoten sehr schön zu erklären und sehr locker, leicht lesbar zu erklären, worum es damals den Studenten ging, aber auch worum es vielleicht oder worum es den Gegnern ging. Ich muss zugeben, dass ich gerne auch hätte nachvollziehen können, was Rudi Dutschke gemacht hätte, wenn es nicht dieses Attentat gegeben hätte. Das wäre sicherlich eine sehr spannende Sache gewesen, aber Gretchen Dutschke zeigt mit diesem Buch einmal mehr, dass sie bei weitem nicht das ist, was bis heute zum Teil aus den 68er Frauen gemacht wird, nämlich ein Anhängsel, ein eher unwichtiges Anhängsel der 68er Männer. Ich möchte einfach Frau Dutschke einige paar Fragen stellen und vielleicht möchten Sie nachher auch noch ganz kurz aus dem Publikum, können wir auch noch ein, zwei, drei Fragen vielleicht zulassen. Auf den Titel des Buches können wir vielleicht später zurückkommen, aber 50 Jahre ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es genau jetzt erscheint.
Nee, das ist natürlich nicht zufällig, weil 50 Jahre wird gefeiert und deswegen war es vielleicht schon wichtig, ein Buch über 68 zu schreiben.
Ja, es ist auch 50 Jahre danach wird über 68 in Anführungsstrichen ja immer noch hoch ideologisiert gestritten und debattiert. Die Frage ist natürlich, bringt das heute 50 Jahre später überhaupt noch? Was hat das für heute? Finden Sie noch einen Wert, sich so die Köpfe darüber heiß zu reden, was damals geschah und welche Folgen das hatte?
Naja, gerade scheint es heute irgendwie noch neu ganz böse Sachen über 68 gesagt zu werden. Also man muss das countern. Das war ganz schlimm, was Leute sagen, auch total falsch. Also zum Beispiel Drohbrind oder so. Ich meine, das kann man einfach nicht akzeptieren.
Ja, am Anfang stand ja dieser berühmt-berüchtigte 2. Juni 1967. An dem Tag wurde der vollkommen friedlich demonstrierende Student Benno Ohnsorg von einem Westberliner Polizeibeamten auf einer Anti-Schah-Demonstration völlig grundlos erschossen. Die meisten wissen das sicherlich. Wie war dieser Tag für Sie persönlich, für Ihren Mann und für die ganze Studentenbewegung, für die ganzen Studenten überhaupt? Was bedeutete dieser Tag?
Ja, ich denke, bis zu diesem Zeitpunkt gab es natürlich schon sehr viel Opposition gegen die Bewegung, die schon existierten. Aber als man erfahren hat, dass die Machtstruktur, so haben wir das verstanden, bereit war, uns umzubringen, dann hat man ein anderes Gefühl. Dann weiß man, dass das eben nicht in eine demokratische Situation ist, wo man eben friedlich demonstrieren kann, sondern dass ein Feind gegen einen kämpft. Und deswegen musste man schon ein bisschen umdenken. Wie konfrontiert man eine Staatsmacht, die bereit ist, einem umzubringen?
Würden Sie das so vehement heute auch noch sagen, was damals Ihre Empfindungen waren?
Ja, also ich glaube, die deutsche Staat hat, das kam dann noch natürlich der Attentat auf Rudi Dutschke dann ein Jahr danach und dann diese Notstandsgesetze auch zu derselben Zeit, wo das alles irgendwie geballt war, sodass man erst schon denken könnte, also der deutsche Staat bewegt sich wieder in Richtung Faschismus. Also so schien es. Aber man hat auch die andere Seite gesehen und zwar das war, dass die Sympathie für die Bewegung auch sehr viel gewachsen war, dass viele Menschen einfach dachten, das geht zu weit, also wir wollen nicht ein Land haben, wo der Staat gegen die Menschen, wenn die Stadt die Menschen umbringen will. Und deswegen hat die Bewegung allmählich ein bisschen gespaltet, würde ich sagen. Also die eine Richtung, die überzeugt war, dass der Faschismus wieder da war, die andere Richtung, die sagte, wir haben immer noch ein demokratische Staat, ein Rechtsstaat, wo man die Möglichkeit hat, noch mit der Bevölkerung in Dialog zu stehen und sie zu überzeugen.
Man darf ja oder viele Leute wissen vielleicht heute gar nicht mehr. Und damals wurde das auch von den Gegnern, gerade von Rudi Dutschke, entweder bewusst übersehen oder sie haben es nicht begriffen. Rudi Dutschke war ja nicht nur ein Gegner des westlichen Kapitalismus oder wie man eben damals sagte, des US-Imperialismus, sondern auch des real existierenden Sozialismus in der DDR. Also mit dem Spruch, den ich und viele Leute in meinem Alter wahrscheinlich noch aus den 80er Jahren von ihren Eltern kennen, geh doch rüber, wenn es dir nicht gefällt, konnte man ihm eigentlich nicht kommen.
Nee, also Rudi war ein Flüchtling. Er ist aus der DDR geflohen und zwar aus dem Grund, dass es ihm nicht erlaubt wurde, dort an der Universität zu studieren. Er hat noch, als er im Gymnasium war, geweigert, in die Armee zu gehen und hat auch noch schon gut reden können, hat auch andere Schüler in dem Gymnasium überzeugt, dass sie nicht in die Armee gehen, was natürlich die Funktionären, also der SED und so, gar nicht gefallen hat. Und deswegen haben die Lehrer gezwungen, seine Charaktere runterzutun, damit sie sehr schlecht war. Ja, dann könnten die sagen, du darfst nicht an der Uni gehen. Und dann ist er, er hat entschieden, im Westen zu studieren, musste aber Westabitur machen. Und dann ging er im Sommer, das war 61, nach Hause, aber da war das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes geschehen wurde. Also er ist früh zurück in West-Berlin. Ja, am Tag danach, dann haben die schon eine Mauer gebaut.
Aber vom real existierenden Sozialismus war er auch vollauf bedient. Also das war jetzt nicht etwas, was er dann im Westen dann verfochten hat.
Ja, also er wusste, wie das war in der DDR. Er wusste, wie eine autoritäre Regierung funktioniert. Und für ihn war die Idee schon damals der Freiheit sehr wichtig, was er hoffte, im Westen zu finden, was aber auch sehr fragwürdig wurde. Allmählich hat er das entdeckt und deswegen ging es allmählich um Alternativen zu finden.
Kurz nochmal zurück, bevor wir da auch gleich nochmal zu kommen, zu den Alternativen. An diesem 2. Juni 1967, der Todesschuss auf Benno Ohnsorg, wenn damals schon bekannt gewesen wäre, was ja erst Jahrzehnte später bekannt wurde, dass der Polizeibeamte ein Stasi-Spitzel war, hätte das eigentlich irgendwas geändert aus Ihrer Sicht?
Dass er ein Stasi-Spitzel, ja, was kann man sagen, dass man irgendwie schon gedacht haben, das war schlimm genug, also, aber ja, eigentlich war es zu spät, es war zu spät, dass man irgendwas machen konnte.
Ja. Wir sprachen gerade eben ganz kurz schon das Stichwort Alternativen an. Ein Problem, glaube ich, und das finde ich übrigens auch in Ihrem Buch, das fand ich ganz gut, Sie haben es selber beschrieben und auch ein wenig ratlos beschrieben. Also das finde ich sehr ehrlich und sehr offen. Das reizt auch zum eigenen Nachdenken dann wieder an. Die Studentenbewegung und auch Rudi Dutschke persönlich haben eigentlich immer nur gesagt, wogegen sie sind. Mit den Alternativen, mit dem Aufzeigen von Alternativen haperte es ein bisschen.
Naja, also es fing an, überhaupt, es waren Studenten, die über die Universität nachgedacht haben und wie man die Universität überhaupt demokratisieren könnte, dass die Studenten mehr zu sagen haben. Also dass es war nicht statt einer Professorenuniversität, wo sie alle entschieden, dass auch die Studenten, die Assistenten, das ist alles durchgesetzt, erstmal. Nicht? Und dann die Idee der Gesellschaft dann auch erweitert auf die Gesellschaft, die Demokratisierung sollte fortschreiten und in alle Institutionen auch mehr Demokratie. Also zum Teil ist das auch durchgesetzt gewesen. Aber ja, wenn man denkt, was nicht gelungen ist, man wollte auch ein anderes Wirtschaftssystem, durch und durch demokratisiert waren, wo nicht irgendwie von oben alles bestimmt wurde, mit nur vielleicht jeden 4 Jahre eine Wahl, sondern dass die Menschen auch daran beteiligt waren. Das ist dann eigentlich nicht durchgesetzt gewesen, auch ein Wirtschaft. Also es war ein großes Problem mit dem Wirtschaft, zu denken, was wäre ein Alternativ zu diesem Kapitalismus, weil man hat eben nur diese DDR und die Sowjetunion, das hat man abgelehnt. Man sah, dass das keine Möglichkeit wäre, dass so eine Wirtschaft einfach nicht funktioniert, dass es auch nicht demokratisch war.
aber wie könnte man das anders machen? Und da hat man zwar nachgedacht, aber die Antwort könnte man damals nicht geben.
Lag das vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Studentenbewegung der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, eben auch Rudi Dutschke als ideologische Speerspitze, sage ich mal, der Studentenbewegung, von der ganzen Entwicklung dann auch völlig überrumpelt und überrollt wurden. Also Stichwort, man hatte gar keine Zeit, um sich jetzt so schon mal ganz intensive Gedanken über das zu machen, was man da so am Horizont mal sehen wollte.
Naja, die waren schon ein bisschen überrumpelt, dass es so schnell gewachsen war. Und also erstmal, dass die Opposition so groß geworden war, andererseits, dass die Bewegung selbst so gewachsen war. Aber Zeit gab es nach und nach, würde ich schon sagen, also ein bisschen zum Beispiel zu den Grünen, wo man dann anfing zu überlegen, wie Alternativen aussehen könnten. Aber also eine Antwort auf die Wirtschaft, glaube ich, ist die Frage für heute, weil die Kapitalismus selbst hat sich geändert und die Destruktion der Umwelt und so, das war damals einfach nicht sichtbar.
Dieser 2. Juni ist ja auch 1967 ist auch als Niederlage der Studenten bezeichnet worden. Oder war es nicht vielleicht doch eher sogar ein, wenn auch ungewollter Sieg?
Der welche?
Der 2. Juni, 67.
Das wurde als Niederlage gesehen?
Ja. Nicht von den Studenten, von außen.
Das wusste ich gar nicht. Okay. also ich denke eher, das war ein Ansporn, dass man weitermacht. Also, dass die Stadt gewaltsam gegen die Studenten vorgehen würde, ist keine Niederlage, sondern das ist ein Kampf.
Bei den 68ern stand ja eigentlich im Mittelpunkt das Anti-Autoritäre, der Traum von der großen Freiheit. Können Sie sich eigentlich erklären, warum dann später, also ab, sagen wir mal, 1969, 70, sich doch ein nicht ganz geringer Teil der Studentenbewegung just autoritären Gruppierungen angeschlossen hat?
Nee, also das war wirklich eine große Frage, warum das geschehen war. Also das Anti-Autoritär war eben dieser Aufstand gegen die autoritären Struktur in Deutschland, die eben ja von der Nazi-Zeit durch die ganzen 50 Jahre gar nicht geändert hat und dass man das bekämpfen musste. Warum man zu solchen Dingen, also zum Teil hat es sicher damit zu tun, dass man das Gefühl hat, dass man nicht weiterkäme, dass man eben mit der anti-autoritären Richtung so auf ein Ende gekommen war, dass man nichts weiter erreichen könnte. Und dann plötzlich dachte man mit irgendwelchen autoritären Strukturen, also Maoismus oder sowas, war auch völlig absurd. Also eigentlich verstehe ich es nicht, wieso sie auf solche Dinge gekommen sind.
Das erklären Sie ja übrigens auch in Ihrem Buch so ein bisschen, also gerade Ihre Ratlosigkeit eigentlich, erklären Sie da, finde ich ganz spannend. Und ich glaube, die Sache kann man eigentlich auch, ich habe es auch niemals verstanden, wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte. 1968 nach dem Attentat an Gründonnerstag kam es ja zu diesen berühmten Osterunruhen in verschiedenen westdeutschen Universitätsstädten. Und Anfang November kam es auch zur berühmten Schlacht am Tegeler Weg in Berlin, wo, muss man sagen, Studenten wirklich brutalstmöglich auf Polizeibeamte losgegangen sind. Können Sie sich das erklären? Wo kam dieser Gewaltausbruch her und wie stand Rudi Dutschke eigentlich zur Gewalt, zum Thema Gewaltanwendung?
Ja, also der Gewalt, denke ich schon, kam aus das Gefühl und auch die Wirklichkeit, dass der Staat wirklich schien bereit zu sein, die Studenten umzubringen. Das fing mit Ohne Sorge an, dann Rudi, und die Notstandsgesetze schienen auch in der Richtung zu gehen. Also man hat das mit den Ermächtigungsgesetzen von Hitler, die Hitler ermöglicht hatten, verglichen und so. Und dass man dann mit Gewalt reagiert, war vielleicht nicht so verrückt, aber Rudi, also als Rudi dann das analysiert hat, hat er gesehen, dass andere Möglichkeiten da waren, dass man mit Gewalt eigentlich den Menschen, die man erreichen wollte, eigentlich weggestoßen wurde. Also man sollte nicht diese Gewaltsamkeit auf der Weise machen, nicht im Untergrund gehen, sondern weiter in Dialog mit der Bevölkerung bleiben. Also, aber die Gewaltfrage, das war immer eine Frage von Anfang an. Und zwar, das ging erst mit der Diskussion über die Befreiungsbewegung, mit dem Vietnamkrieg zum Beispiel, die eine wichtige Rolle gespielt hat. Man guckte dort und sah, wie Menschen einfach massiv umgebracht wird, und das hat man sehr geärgert. Aber wie kann man verhindern? Wie kann man verhindern, dass es diese Schlachterei in Vietnam weitergeht? Und die Idee kam, wir verhindern es dadurch, dass wir verhindern, dass Waffen dorthin geschickt werden. Aber das Problem war, dass wenn man verhindern wollte, dass Waffen nach Vietnam geschickt werden, könnte man in Deutschland schon sterben, und das wurde abgelehnt.
Gewalt passt ja auch eigentlich zu einer Grundsäule von Rudi Dutschke nicht, denn was, glaube ich, viele auch gar nicht wissen, er war ja auch ein sehr christlich geprägter Mensch.
Ja, also er war in der DDR Mitglied der Jungen Gemeinde. Das war ein bisschen sehr ungewöhnlich in der DDR, überhaupt mit der Kirche was zu tun zu haben. Aber da in der Kirche war ein Pfarrer, der irgendwie versuchte, die Idee, christliche Ideen mit Sozialismus zu verbinden. Und das fand Rudi sehr interessant, hat sicher ihn sehr beeinflusst, die Idee von diesem Pfarrer. Und also ich denke, dass er auch seine christlichen Ideen, also die Idee von Jesus, dass man die Menschen lieben soll, also lieben zu den Menschen, dass das ihm nicht niemals verschwunden ist.
Ja. Meine letzte Frage ist eigentlich, die betrifft dann den Titel. Ich weiß, wir könnten jetzt wahrscheinlich stundenlang uns die Köpfe heiß reden, worauf die 68er stolz sein dürfen oder können oder sollen und worauf auch nicht. Können Sie es versuchen, in ein ganz paar wenigen Sätzen zusammenzufassen?
Ja, also ich denke, stolz sein dürfen wir sein über das, was wir gemacht haben. Und was wir gemacht haben, war, als Menschen in Deutschland, die diese Gesellschaft so geändert haben, also dass die Demokratie wirklich deutsch geworden war. Man muss daran denken, dass Demokratie in Deutschland wurde von den Besatzern erstmal gezwungen. Die deutschen Menschen, die damals gelebt haben, wollten es nicht. Sie wollten überhaupt keine Demokratie. Und bei einer Umfrage in 1951 haben nur 2% für Demokratie entschieden. Das haben die 68er wirklich total verändert. Also ich denke, bis heute ist Demokratie für die Mehrheit der Menschen wirklich als positiv gesehen und als auf jeden Fall das, wonach man streben sollte, denn die Demokratie ist auch nicht perfekt, nicht? Aber stolz sollen wir sein, dass wir das geschafft haben.
Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit für ein paar ganz wenige Fragen aus dem Publikum, wenn jemand eine Frage hat, die ihn brennend interessiert. Ja, bitte. Entschuldigung, die Frage war, ob Frau Dutschke weiterhin politisch aktiv ist oder war, bis heute.
Ja, also ich war dann lange Zeit in der Frauenbewegung, das habe ich bis jetzt gar nichts darüber gesagt, aber ich fand das sehr wichtig, besonders in dieser Zeit, als diese autoritäre K-Gruppen entwickelte, da war die Frauenbewegung, die anti-autoritäre Ideen weitergetragen haben. Aber jetzt, als ich zurückkam nach Deutschland, bin ich hauptsächlich mit einer amerikanischen Gruppe, die American Voices Abroad, die einfach hauptsächlich die Politik der USA protestiert und besonders wie es natürlich auf die ganze Welt und auch auf Deutschland wirkt. Also da bin ich noch drin.
Bitte? Ja. Ja. Noch eine Frage? Ja, bitte. Welcher bitte? Welcher Theologe hat Sie am meisten beeinflusst?
Also ich denke, also okay, Ernst Bloch war eigentlich kein Theologe, aber seine ganze Idee, also Atheismus in Christentum und Christentum in Atheismus und so, auch Thomas Müntzer überhaupt, dass er als Revolutionär sehr schön von Ernst Bloch beschrieben war. Das war einige von den ersten Erfahrungen mit Theologie. Paul Tillich hatte ich zwar gekannt aus den USA, aber ich wusste nicht, dass er vorher Sozialist gewesen war. Das war mir neu und ich fand das auch sehr schön, dass er diese Tradition früher gehabt hat. Ja, ich glaube, die waren vielleicht die wichtigste.
Eine letzte Frage wäre noch möglich. Na gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen und ich hoffe, es war eine spannende halbe Stunde für Sie.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.